Wer von euch kann mir 10 Minuten länger geben? 10, 20, 30, 40, ja, das wird gut. Oh, ich hoffe, dass ich alles rüberkriege, aber ich bin zu voll und ich möchte euch echt segnen. Gott ist gut, läuft's? Halleluja. Die vorletzte Predigt war gestört, habt ihr mitgekriegt, so 10 Minuten lang. Beim Clemens letzte Woche fehlt Viertelstunde vom Anfang, aber heute läuft's. Amen. Satan, wir verbieten dir, die Technik anzutatschen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Boah, Sammy und ich, wir waren ja in der Schweiz, gell? Habt ihr mitgekriegt, oder? Wenn einer eine Reise tut, hat er viel zu erzählen. Und sowas wie dort habe ich noch nie erlebt. Wirklich nicht. Erstens mal war die Konferenz im Atombunker. Das fand ich schon mal richtig geil. Drei riesige Stahltüren und mir gefällt es. Ich habe gesagt, was? Ich dachte, es war ein Witz, dass wir da drin schlafen, aber tatsächlich... Voll der Atombunker, Riesenteil für 400 Personen, ein Traum für mich. Weil ich habe mein Leben lang geträumt, dass ich, wenn ich mal ein Haus baue, baue ich einen Atombunker drunter. Warum, weiß ich nicht. Ich habe das einfach cool gefunden und früher bin ich in alten Bunkern rumgekrabbelt und so und habe da, naja, wie auch immer. Naja, auf jeden Fall, eine Woche zuvor sagt Gott mir, warum ich Atombunker so cool finde. Willst du es wissen? Gott hat zu mir gesagt, Thomas, weil du dein Leben lang Schutz gesucht hast. Von Kindheit auf. Ich habe ja keine schöne Kindheit gehabt, wisst ihr ja. Und dann wurde mir klar, was Gott mir sagt, warum ich Atombunker so toll fand. Eine Tür, zwei Tür, drei Türen, keiner kommt mehr an mich ran. Kennt ihr das? Wir machen das auch in unserem Herzen so. Wir schließen unsere Herzenstüre. Wir lassen niemand an uns ran. Kennt ihr das? Wenn du Missbrauch erlebt hast, Ablehnung, Verletzung, was auch immer in deinem Leben auf dich gekommen ist. Und dann bin ich da rein in den Atombunker und ich habe gemerkt, wow, ich brauche den nicht mehr. Ist das nicht gut? Ich habe so richtig gespürt, ich brauche keinen Atombunker mehr. Ich brauche diesen Bunker nicht mehr. War so richtig langweilig dann. Gell, Sammy? Obwohl wir zig Ecken entdeckt haben, da kannst du zig mal rum und da war mehrere Restaurants da drin oder Cafeterias und Technikraum und war schon faszinierend. Naja. Aber diese Konferenz, die dort war, das war echt außergewöhnlich, Leute. Da waren Menschen, die würde ich so nie treffen, wahrscheinlich. Lauter homosexuelle Teenager, Männlein, die Weiblein werden wollen, Weiblein, die Männlein werden wollen, eine Riesengruppe, die aussahen wie Satanisten. Und ich habe gedacht, bin ich hier im falschen Film? Aber schon im ersten Moment, wo ich dort war, hat der Sammy und ich, wir haben sofort die Liebe Gottes gespürt. Und zwar so intensiv, dass ich merke, Gott macht einige Sachen dieses Jahr mit mir. Erstmal in Toronto, verrückte Dinge. Dann in der Schweiz geht's weiter mit verrückten Dingen. Und das Thema von dem Gründer, der diese, das war das 14. Mal. Und sein Thema für diese Jugendkonferenz ist, es sind nicht nur Jugendliche, sein Thema ist, liebt sie zu Tode. Liebt sie zu Tode. Leute, das ist herausfordernd für den Thomas aus von daheim. Ich habe die alle angeguckt. So. Da sprang da einer rum mit seinem roten Bart und ruft immer, USA! Und so. Hat er nicht mehr alle Tassen im Schrank? Da kam irgendwann mit dem Schottenrock. Na, wie zum gesagt, du, ich habe die Fragen der Fragen. Sagt er, das ist sexuelle Belästigung. Ihr wisst ja die Frage, oder? Gott, ich erwähne ich jetzt nicht. Dann gucke ich den so an, der hat wahrscheinlich gespürt, was ich denke, sagt er, weißt du, ich bin Priester. Dachte ich, oh. Und ich bin bei den Satanisten. Und ich so, oh. Und ich bekehre die. Und ich so, ah. Oh. Dann wusste ich, warum der so aussieht wie einer von denen. Weil er die bekehrt, wisst ihr? Und die ersten zwei Tage, gell, Sammy, wir waren so eine Liebesatmosphäre dort. Die Menschen dort werden einfach nur geliebt. Egal, wo sie herkommen, egal, was ihr Problem ist. Und es war echt herausfordernd für mich. Glaubt ihr mir das? Ich habe mir gedacht, da muss man doch mal, da muss man doch mal. Und ich habe mich aber als Gast gefühlt, das war gut. Ich habe gesagt, ich ordne mich hier unter, ich bin Gast. Und am zweiten Abend habe ich gedacht, ha ja, probieren wir doch mal aus. Da stand so ein Mädchen neben mir. Und die ganze Zeit habe ich gespürt, bet für sie, bet für sie. Ich bin ja so wie ihr, ich mache das sofort. Nee, ich habe 10 Minuten gebraucht. Und dann bin ich rüber, hab meine Hand auf den Rücken gelegt und wie ich meine Hand da drauf leg, dachte ich, Alter, mir brennt die Hand weg. Und der Heilige Geist sagt zu mir, nimm sie nicht in den Arm. Die hat Missbrauch hinter sich, nimm sie nicht in den Arm. Das kann sie nicht vertragen. Bet einfach nur die Hand lassen. Boah, ich liebe das. Glaubt ihr das? Boah, und dann ist es durch mich geflossen. Mir sind die Tränen gekullert. Boah, so stark war die Salbung und die Gegenwart Gottes. Einfach nur Liebe fließen lassen. Amen. Und dann habe ich noch meine Hand so auf ihr Schulter weitergebetet. Und dann habe ich gedacht, ja, Gott macht jetzt was. Was weiß ich nicht, aber er macht was. Muss ich auch gar nicht verstehen, ich muss auch gar nicht wissen. Amen. Und dann irgendwann dreht es sich ganz langsam zu mir rum und fällt mir in den Arm. Wow, das ist Gottes Liebe. Gottes Liebe heilt. Hätte ich sie in den Arm genommen, hätte sie wahrscheinlich sofort geblockt. Wieder so ein Typ, der mich bekrapscht. Und da habe ich gemerkt, wow, Gottes Weisheit. Und da habe ich noch für einen anderen jungen Mann gebetet, habe ihm prophezeit, ich habe gespürt, prophezei ihm. Und dann stand er so da und zum Schluss sagt, du hast alles genau gesagt, was mein Leben ist. Alles, was ich mir wünsche, hast du gerade gebetet, genau richtig, voll ins Schwarze getroffen. Und ich so, yeah, das macht ja richtig Spaß mit den Vögeln. Da war dann noch einer, so ein Kleiner, der hat mich immer so suchend angeguckt. Da habe ich gesagt, komm, geh her. Dann habe ich meinen Arm so rumgelegt, habe gesagt, komm, Papa, lieb ihn einfach. Weißt du, wie schwer das ist, wenn man des Wortes den Kopf auszuschalten, einfach nur das Herz fließen zu lassen? Ihr seid da viel weiter, wie ich weiß. Aber das war herausfordernd. Und dann fällt er mir auch in den Arm und heult Rotz und Wasser. Ich denke so, mein T-Shirt, ja, egal, komm, ich habe noch eins dabei. Alles so egal. Weißt du, ich habe so gemerkt, wow, die Liebe Gottes heilt. Die Liebe Gottes heilt. Glaubst du das? Die Liebe Gottes heilt. Und habe ich dort mit dem Leiter gesprochen. Mit dem bin ich in Kontakt, der wohnt nicht weit weg von hier. Ich werde ihn wahrscheinlich auch mal predigen lassen. Und dann sagt er zu mir, weißt du, Thomas, wenn du in der Champions League mitspielen willst, musst du gelernt haben, die Leute zu lieben. Alles andere brauche ich nicht hören von dir. Okay, aber ich bin schon guter Prediger, habe ich gedacht. Aber ich habe so gemerkt, ich habe Defizite. Boah, glaubst du das, wenn du so manche Leute da siehst? Die Mädchen, die sahen alle aus wie aus den 80ern. Seid ihr aus dem letzten Tal rausgekommen oder habt ihr nicht mitgekriegt, dass die Uhr läuft? Oder? Die sahen alle so buschikos aus. Und die hatten überhaupt keinen Stil. Die haben diese Absatzschuhe angehabt wie vor 100 Jahren. Dachte, jetzt haben wir das doch alles out. Nietengürtel. Dachte ich, so bin ich vor 30 Jahren rumgerannt. Also es war echt schon herausfordernd. Aber ich habe gemerkt, da ist eine Liebesatmosphäre. Amen. Und dann kam ein Typ, so 40, keine Ahnung. Ich habe den gesehen und dachte, mit dem stimmt was nicht. Will ich nicht. Habe aber nicht gewusst, was. Und dann sagt dieser Leiter zu mir, Thomas, ich möchte, dass du heute Abend in das Seminar gehst. Da waren rund um die Uhr Seminare. Mach's für mich und sag mir, was du denkst. Ja, ich gehe in den Seminarraum rein und denke, boah, mir wird's hier körperlich schlecht. Hier ist irgendwo. Und dann sitze ich da drin und das Thema war Homosexualität. Dachte ich, ja, mein Lieblingsthema, ganz toll. Naja, mal gespannt, was er erzählt. Aber das war vollkommen daneben, was dieser Mann erzählt hat. Seine Tochter ist lesbisch und dann hat er alles verkauft, dass das okay ist. Da fing er an bei Lot, ja, und dass Lot die Töchter geben wollte, also waren die gar nicht homosexuell. Da fing er an, David war homosexuell, weil er Jonathan mehr liebte als seine Frauen. Dann fing er an, der römische Hauptmann, der für den kranken Diener gebeten hat, das war sein Lustknabe und ich bin da drin gesessen, mir wurde es immer schlechter. Und ich habe mich eine Stunde durchquälen müssen, weil ich war in der Ecke gesessen und konnte ich nicht so einfach raus. So, und dann sind mir so viele Sachen klar geworden, Leute. Wisst ihr, Homosexualität ist keine schlimmere Sünde wie Lügen oder Stehlen. Punkt. Oder? Ich meine, wir wissen, jede sexuelle Sünde befleckt den Leib. Das sagt die Bibel ganz klar. Und es macht was mit dir. Aber es ist nicht die schlimmere Sünde wie was anderes. Und ich habe so gemerkt, ja, Gott liebt diese Menschen. Aber es bleibt Sünde. Es nützt nichts, wenn du ihnen sagst, das ist alles okay aus der Bibel. Ist es eben nicht. Gott hat Adam und Eva geschaffen, nicht Adam und Adam. Versteht ihr? Und dann ist mir so bewusst geworden, ist egal, ob du links vom Pferd fällst oder rechts. Ob du die Leute hasst und runterfällst oder ob du sagst, ist alles okay und fällst vom Pferd. Versteht ihr? Ich habe gemerkt, wir brauchen beides. Ist mir so klar geworden, wir müssen die Menschen lieben, aber Sünde bleibt Sünde. Wie geht man jetzt damit um? Das ist eine Herausforderung. Konfrontierst du sie sofort mit dem Wort Gottes? Oder erstmal mit Liebe. Und ich habe gemerkt, Liebe macht viel mehr als das Wort Gottes erstmal. Ich bin ein Mann des Wort Gottes, versteht mich nicht falsch. Aber können wir die Menschen lieben, so wie sie sind? Oder haben wir sofort unseren rechten Winkel dabei? Passt nicht, nächster. Versteht ihr, was ich sagen will? Also es war für mich schon heftig, sage ich euch. Es war super heftig. Die erste Nacht im Bunker war ganz nett, auf so einer Gummimatratze. In so einem 40-Mann-Zimmer. Die Türen immer, pff, oben die Entlüftung immer. Dann war ein Baby nebendran, das hatte die Masern, das schrie die halbe Nacht. Ich bin morgens raus, dachte ich, wenn die mich sehen, denke ich, ich bin der Zombie. Und dann sagt der Semi, Papa, hier ist nicht gut schlafen, wäre das nicht toll, wenn wir ein Hotelzimmer hätten. Ey, und die Schweiz ist wirklich richtig teuer. Ich meine teuer. Ein Liter Diesel auf der Autobahn, 2 €. Habe ich gesagt, Jungs, mit mir doch nicht. Ich habe schon vorher geguckt, was über die Grenze nach Österreich geht. 1,26, ich bin ja schlau, ne? Bin ich wieder zurückgefahren an den Schweizer Zöllnern vorbei. Aber wenn du ganz tief im Tal drin bist, ne, ein Kaffee 5 € und so Scherze, Hotelzimmer eine Nacht 180 €. Das sind schon lustige Sachen. Und der Sammy und ich so, oh Mann, sag ich, Sammy, glaub mir, fahren Samstag zurück, das schaffe ich nicht auf dieser Gummimatratze. Dann habe ich gedacht, na, vielleicht lege ich 2 übereinander. Da kam einer, Thomas, leg doch 2 übereinander, dachte ich, habe ich auch schon gedacht, na, mal gucken, was heute Nacht ist. Und der Sammy kam dauernd, der ging mir schon auf den Wecker. Papa, wäre das nicht toll, wenn wir ins Hotelzimmer könnten? Ja, klar wäre das toll, das wäre super, das wäre gigantisch, wäre ganz super, ja. Na, ich sag, Sammy, wenn Gott will, dass wir da bleiben, bleiben wir da, das halten wir aus. Dann mittags kommt die Sekretärin, du, wir hätten da ein Hotelzimmer für dich. Sag ich, wie jetzt? Ja, da hat jemand gebucht, alles bezahlt, der kommt nicht. Ich so, wow. Oh. Sag, schönes Hotel. Ja, ja, gleich da drüben, das Tolle. Ich so, ja, und jetzt, was muss ich machen? Einfach rübergehen. Sag, ja, kann ihn Sammy mitnehmen? Ja, ja, nimm ihn einfach mit. Und sofort war ihn mir nein. Dann bin ich rüber an die Rezeption, sage, ich habe meinen Sohn dabei, kann der mit ins Zimmer rein? Und ich so, innerlich schicke, Papa. Da muss ich die Chefin fragen. Da ging sie hinter, kam sie wieder vor. Da sagt sie, ja, ist okay, nur 15 Franken am Tag fürs Frühstück. Sag ich, passt, Amen, Halleluja. Ehrlich, werde am längsten, Leute. Und ich habe mir vorher noch überlegt, wie kriege ich das hingetrickst, dass die nicht merken, dass der dabei ist. Ich schleiche ihn durch den Hintereingang rein, ja, und so. Am nächsten Tag stand ein Schild am Tisch, am Frühstückstisch, stand drauf, Thomas Bauer, 2 Personen. Dachte ich, haha, der hätte uns voll erwischt. Wer ist der Junge, nicht der Mann neben Ihnen? Ich sah mein Sohn. Das wäre einfach nur peinlich gewesen, wisst ihr? Aber Gott ist gut, oder? Und dann abends habe ich gesagt, Sammy, wir gehen rüber ins Zimmer. Und dann hatte ich so eine Kurzvision. Ich habe einen Saft dabei gehabt, einen roten Saft. Habe gedacht, den stelle ich jetzt nebendran. Und so einen Couchsessel hat man da im Zimmer. War richtig chillig. Oh. Gell, Sammy, wo man aufs Bett gefallen. Oh. Das war schon toll. Und dann sehe ich so ein kurzes Bild, was passiert, wenn die Flasche jetzt umfällt und an die Wand. Und dann dachte ich, ja, dann melde ich es meiner Haftpflicht. Keine 10 Minuten drauf, was glaubst du, was passiert? Bam, die Flasche an die Wand. Ich, oh, Sammy, schnell hol den Lappen, mir gewischt wie die Blöden, alles voll mit roter Saft. Na, so ein Kack, habe ich gedacht. Als es weggewischt war, dachte ich, da sieht man noch was. Ja, vielleicht ist morgen früh weg, nachts bin ich wieder aufgewacht und kam schnell, oh, der Fleck ist noch da, Oh, nächster Tag, Versicherung, oh, weiß nicht, wie die im Hotel drauf sind. Und kennt ihr das Spiel? So, und dann war eine Stimme da, die sagt, ach, stell doch einfach den Tisch davor. Dann habe ich den davor gestellt. Das ist alles die Einleitung für die Predigt. Und sofort war, was hast du gestern gesagt, als ich dir das zeigte? Du hast sofort gesagt, du meldest der Haftpflicht. Ich habe gesagt, oh ja, Herr, Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Bin ich sofort die Rezeption runter, hab gesagt, Entschuldigung, mir ist ein Missgeschick passiert. Bevor der Gedanke nochmal kommt. Kennt ihr den Gedanken? Einmal ist keinmal. Das hat doch keiner gesehen. Doch, das sehen die Leute. Und die wissen, dass du Christ bist. Und wenn du dann gehst, sagen die, guck mal, wie die Christen das Hotelzimmer hersauen. Weißt du, versteht ihr? Voll Negativwerbung, nicht mit mir. Dann bin ich runter, ich sag, ja, so ein, ja, gut. Alles kann, ja, ist nicht schlimm, das kann passieren. Das streichen wir drüber. Das sag ich, echt jetzt? Ja, aber ich muss erst nochmal die Chefin fragen. Ich wieder schicke. Ging sie hin da, das hat länger gedauert, dachte ich, oh. Und dann kam sie wieder vor, ja, ich sag's ihnen nachher. Oh, wir wieder rüber, ich, oh, naja, egal. Ich dachte, komm, ihr habt da schon 25 Jahre reinbezahlt, noch nie gebraucht, dann ist okay. Dann kam er mittags zurück, sagt sie, ja, ja, alles okay, wir streichen da drüber, machen sich keinen Kopf. Ich so, Halleluja. Aber wisst ihr, diese kleinen Dinge, da kommt dein Herz ans Licht. Hörst du auf die Stimme? Stülpst du den Leuten über, was du hast, wie mit dem Mädchen? Hast du den Eindruck, ich nehme dir jetzt einen Arm und die dreht durch? Oder andere Dinge. Da war ein junger Mann, die Damaris hat mir gesagt, da kommt einer, der ist kokainsüchtig, alkoholabhängig. Und er hat mich angerufen, seine Freundin hat ihn rausgeschmissen. Er ist jetzt, steht auf der Straße, er weiß nicht, was er machen soll. Er hat sie gesagt, komm her, komm zu diesem Seminar. Ja, wenn er morgen früh nüchtern ist, kommt er. Ja, dann kam er morgens, stand wirklich da mit dem Motorrad, hunderte Kilometer gefahren. Und dann sitzen wir beim Essen, wer sitzt wieder neben mir? Der Typ, genau. 100 Leute, nee, er sitzt sich zu mir. Ich habe schon gewusst, was kommt und er fängt an zu reden und hört nicht mehr auf. Und dann hat er mal sein halbes Leben erzählt und so, war super interessant. Und hat er erzählt, dass er seine Frau verlassen hat. Er hat in Zürich gearbeitet als Krankenpfleger im Krankenhaus, super Geld verdient, hat 2 kleine Kinder und eine Frau. Dann hat er die Frau verlassen, weil da so eine super Schnecke vorbeikam. Ist ja immer, das Gras ist ja immer grüner auf der anderen Seite, kennt ihr ja, ne? Ihr wisst ja, das am Anfang und dann wird's wieder wie Wermut. Die neue Schnecke, die er da hatte, das war eine Drogensüchtige, die ihn voll wieder in den Kokain reingeführt hat. So, und jetzt haben sie sich, hat er gesagt, am Wochenende 1000 Franken haut die sich Kokain in den Kopf. Ja, 1000 Franken, das ist ein Haufen Zeug. Dass die noch reden kann, wundert mich. Und dann, ja, was meinst du? Na, ich sag, du, weißt du was, Gott ist nichts unmöglich. Ich habe ihn einfach nur geliebt. Ich habe zugehört, habe mich entschieden, die Leute zu lieben, egal wie herausfordernd die waren. Und habe ich zu ihm gesagt, weißt du, Gott ist nichts unmöglich. Und habe ich zu ihm gesagt, weißt du, deine Freundin, wenn sie frei werden will, dann ist sie dir eine Hilfe. Wenn sie nicht frei werden will, wird sie dir wahrscheinlich zum Problem werden oder dich wieder zurückziehen. Das hat er verstanden. Mehr habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, geh zurück zu deiner Frau, mach dies, mach das oder was alles so, was man so denkt. Ich habe mich zurückgehalten. Nächsten Tag kam er wieder. Thomas, denkst du, Gott kann die Beziehung mit der Frau heilen? Und mein Verstand wollte was ganz anderes ihm erklären aus dem Wort Gottes. Und der Heilige Geist sagt, sag ihm einfach nur ja. Er hat gesagt, ja, Gott ist in der Lage. Gott kann das machen. Amen. Am letzten Tag kam er dann und hat vor allen bekannt, wie es ihm geht, was sein Zustand ist. Und dass er erkannt hat, er muss diese Frau verlassen und sein Leben neu beginnen. Er geht zurück nach Zürich, guckt, dass er clean wird und bewirbt sich wieder im Krankenhaus. Wisst ihr, was Liebe macht? Die heilt. Besser als wie mit dem Verstand du die Leute zutexten kannst. Amen. Bin ich dafür fürs Wort Gottes? Absolut. Aber ich habe gemerkt, wow, das war ein mega Erlebnis. Einfach nur die Liebe fließen lassen. Das ist so befreiend und heilend. Wisst ihr das? Und am letzten Abend, nachdem der seine Predigt über Homosexualität gehalten hat, ich bin raus, mir war es körperlich schlecht. Ich weiß, das war vom Heiligen Geist. Und da kamen gleich 3, 4 zu mir, Herr Thomas, was denkst du? Und ich sage, oh, mir ist da drin schlecht geworden. Ja. Oh, und dann habe ich gemerkt, wie die so sich freuen und mich da von Karren spannen wollen. Und abends sitze ich im Gottesdienst und der Heilige Geist sagt zu mir, Thomas, du lässt dich nicht vor ihren Karren spannen. Und haben sie, wir müssen Gebetspower machen, wir müssen dies und das und kannst du uns ein Schutz sein und so. Und ich habe gespürt, nein. Und dann bin ich hin zu dem einen Leiter, habe gesagt, ich gehe jetzt rüber ins Hotel. War abends um 10 Uhr. Ich sage, ich gehe jetzt mit dem Semi und das war genau richtig. Amen. Weil manchmal spürst du, es ist Zeit zu gehen. Und ich habe ihm noch gesagt, weißt du, du musst jetzt hier die Leidenschaft respektieren. Wenn die Leidenschaft diese Predigt okay findet, kannst du es nicht über den Haufen werfen. Und du wirst dir alles kaputt machen und du wirst rausgeschmissen. Und genau so war es. Haben ihn rausgeschmissen mit Androhung der Polizei. Und er dachte, wie extrem. Ja, wie extrem. Weißt du, manche Leute haben Eifer, aber keine Liebe. Nochmal, wenn du in der Champions League mitspielen willst, brauchst du Liebe für die Menschen. Versteht ihr den Punkt? Wenn du ein Problem hast mit Schwarzen, haben nicht die Schwarze das Problem, sondern du. Wenn du ein Problem hast mit Homosexuellen, haben nicht die Homosexuellen das Problem, sondern du. Kommt ihr mit? Wenn du ein Problem mit der Polizei hast, hat nicht die Polizei das Problem, sondern du. Wenn du ein Problem im Finanzamt hast, oh, ich könnte endlos weitermachen, ich komme nicht zu meiner Predigt, aber ich komme gleich zu. Habt ihr das verstanden soweit? Möchte euch das geben, was mich beschäftigt und was da so abgeht, wo so eins oder andere Ding über Bord geworfen wird. Liebt die Menschen. Liebt sie einfach. Entscheidet euch einfach dafür, sie zu lieben. Hey Leute, das funktioniert. Wahrheit bleibt Wahrheit und du folgst dem Geist der Wahrheit. Der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Ja? Aber zu seiner Zeit und auf seine Art und Weise. Amen. Halleluja. So, jetzt kommen wir zur Predigt. Seid ihr ready? Jakobus 1, Abvers 2. Jakobus 1, Abvers 2. Da heißt es, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Ui, das ist ein Vers in der Bibel, oder? Holla, was hat der Kollege da geschrieben? War der nicht ganz bei Drost? Was? Aber guck mal, meine lieben Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtungen fallt. Das steht so in der Bibel, könnt ihr euch das vorstellen? Du sollst dich freuen, wenn du angefochten wirst. Schwierig, gell? Also ich sage euch, ab Montagabend, wo wir zu Hause waren, war es noch gut. Dienstagmorgen ging etwas los, was ich nicht verstanden habe. Die ganze Woche hatte ich eine satanische und dämonische Präsenz mit Träumen in der Nacht, mit extremen Dingen, mit sexuellen Unreinheiten. In einer Nacht, in einem einen Traum habe ich einen erwürgt, bin dann aufgewacht, denke, sag mal, da bin ich doch gar nicht. Was da? Hä? Versteht ihr? Es war echt übelst. Und ich habe nicht verstanden, was da abgeht. Und gestern habe ich Offenbarung gekriegt. Aber das ist wichtig, dass wir das verstehen. Warum sollen wir uns freuen, wenn wir in mancherlei Anfechtungen fallen? Weil es beweist, dass du richtig bist. Und wisst, nächster Vers, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Dein Glaube wird geprüft werden. Dein Glaubenskonstrukt in dir wird geprüft werden. Und Ungeduld bringt immer Mangel in deinem Leben hervor. Geduld bringt Glauben hervor und Glauben Geduld. Es ist wichtig, dass du dieses kleine Prinzip verstanden hast. Euer Glaube, wenn er bewährt ist, wenn er sich bewährt hat, wenn er echt ist, wenn er geprüft ist, bringt er Geduld hervor. Wir brauchen Geduld. Es ist unheimlich wichtig, Geduld. Geduld ist ein Teil deines Glaubens. Ja? Jede Verheißung braucht Geduld. Da komme ich aber noch dazu. Und Geduld tut ein tiefes Werk, eine Arbeit an uns. Geduld tut eine Arbeit an uns. Stimmt das? Ist wichtig. Ich habe euch schon oft auch gesagt, wenn du Entscheidungen treffen musst in deinem Leben, triff keine Entscheidung aus Angst oder aus Begeisterung. Weil die Angst geht und die Begeisterung geht, aber deine Entscheidung bleibt. Ganz schlechte Beratung. Jeder Verkäufer will dich wo hineinführen? In die Begeisterung. Und dann unterschreibst du 3.000 Euro für 2 Heizdecken und die Oma wird sich freuen. Bis sie dann für 68 Euro im Internet findet. Merkst du, das ist beschissen worden. Also Begeisterung ist nicht gut, aber Geduld ist ein Teil unseres Glaubens. Brauchen wir manchmal Geduld? Oh, also ich glaube, es geht gar nicht ohne. Weil jede Verheißung hat einen Zeitraum. Ja? Alles im Reich Gottes kommt in Samenform. Habe ich euch schon oft gesagt. Kein Meister fällt vom Himmel, sondern alles kommt in Samenform. Gott schuf diese Welt in Samenform. Er sprach, das Wort Gottes ist ein Same, und dann war es. Und alles, was Gott dir in deinem Leben verspricht, was er dir zusagt, ist immer eine Verheißung. Selbst was geschrieben ist, ist eine Verheißung. Es macht nicht plopp und dann ist es da. Es ist nicht wie beim Aldi, wo wir den Wagen füllen und aus dem Regal ziehen. Sondern manchmal braucht es Zeit. Es braucht Zeit, der Faktor Zeit. Und da brauchen wir Geduld dazu. Und das, wo der Heilige Geist uns trainiert, dass wir auch die Zeiten erkennen, wann ist das dran. Auch mit diesen jungen Leuten, da braucht man Geduld. Und zwar eine Eselsgeduld. Es macht nicht plopp und dann sind die frei. Manchmal macht es Gott so, aber es ist eher, glaube ich, die Ausnahme. Es braucht viel bei uns. Ich habe mal zu jemandem gesagt, weißt du, auch in der Endzeit, wo wir immer geglaubt haben, die Endzeit kommt, das wird alles schlimmer, habe ich gesagt, auch da braucht ein Baby 20 Jahre, bis es erwachsen ist. Das verkürzt sich nicht, oder? Das Baby braucht genauso lange, um erwachsen zu werden. Glaube wächst und damit gleichzeitig auch die Geduld. Und das ist ein Schulungsprozess. Da rufen wir nicht gleich Hurra, oder? Und ich sage dir jetzt was, schreib dir den Satz auf. Glaube ist der Acker für Geduld. Glaube ist der Acker für Geduld. Ohne Glaube wächst keine Geduld. Glauben ist der Acker für Geduld. Abraham, da siehst du das. Er glaubte Gott. Es dauerte sehr lang, bis die Verheißung kam. Er brauchte was? Geduld und Glauben. Er glaubte Gott immer noch. Seine Frau fing an zu zweifeln und sagt, nimm dir die Magd. Aber er glaubte Gott und er hielt fest an der Verheißung, obwohl es äußerlich schon so aussah, wie der Zug ist schon lange abgefahren. Aber er wusste, Gott kann nicht lügen. Er war in der Geduld fest verwurzelt, weil sein Glaube stark war. Amen. Du kannst Glauben und Geduld nicht trennen voneinander, es geht nicht. Du brauchst beides. Glaube ist der Acker für Geduld. Halleluja. 4, Vers 4. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende. Siehst du das? Die Geduld tut ein Werk an deinem Leben. Sie macht einen Prozess an deinem Herzen. Macht ein Werk in deinem Leben, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Ich glaube, dass wenn du keine Geduld in deinem Leben hast, kommt Mangel in dein Leben. Vorhin schon gesagt. Mangel, der dich immer wieder beraubt, weil du nicht wartest auf den richtigen Moment. Weil du nicht aushalten kannst auf zum richtigen Moment. Mir hat mal jemand gesagt, in der Olympiade, wenn da gewonnen wird, gibt es erstes Treppchen, zweites und drittes. Stimmt das? Wisst ihr, das ist Menschendenken. 2 ist noch gut, ist die Silbermedaille, 3 die Bronzemedaille. Weißt du, wie Gott es sieht? Gott sagt dir, Nummer 2 ist der erste Verlierer. Und das Gute ist der größte Feind vom Besten. Merkt ihr das? Das Gute ist der größte Feind vom Besten. Wenn du die Geschichte von Abraham studierst, wirst du sehen, dass Ishmael, der gute Sohn, anfing, den besten Sohn, den Sohn der Verheißung, zu verfolgen. Weil das Gute immer der größte Feind vom Besten ist. Gott hat für dich was? Das Gute oder das Beste? Er hat das Beste für dich. Ob das ein Ehepartner ist, ob das ein Job ist, ob das ein Wohnort ist, ob das eine Gemeinde ist, ob das eine Entscheidung ist, Gott hat immer das Beste für dich. Wenn es in die Hose geht, ist es nicht Gottes Schuld gewesen. Es ist unsere Ungeduld gewesen, die gesagt hat, nee. Glaubt ihr das? Es ist unsere Ungeduld, die uns beraubt von dem, was Gott eigentlich für uns hat, weil er weiß, wir sind noch nicht so weit. Gott gibt oft Verheißungen. Und ich habe bei mir gemerkt, jede Prophetie hat Jahre gedauert, der Zubereitung, der Zurüstung, des Absterbens, des Tränenweinens, bis die Verheißung kam, weil ich dann damit umgehen konnte. Amen. Halleluja. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, nicht vorher. Aufhören, sondern warten, bis Gott sagt, heute, jetzt ist der Tag, jetzt passiert's, jetzt ist die Stunde. Ja, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Geduld bringt etwas Tolles hervor, wenn wir dran festhalten und uns nicht das Verheißene rauben lassen. Amen. Das Verheißene kommt nur durch Glauben in der Geduld, habe ich mir aufgeschrieben. Ohne Geduld kein Glaube, ohne Glaube kein Empfangen des Verheißenen. Okay? Amen. Jakobus 1,2. Da waren wir doch gerade, oder? Ja, was habe ich? Da habe ich was. 12. Nee, wir bleiben noch mal bei 2 erstmal. Wir sollen uns freuen, wenn die Anfechtung kommt, haben wir gelesen, richtig? Weil nur echter Glaube angefochten wird. Schreib dir den Satz auf, es ist immens wichtig. Du wunderst dich manchmal, dass du Christen kennst, bei denen läuft immer alles so smooth durch, alles so stressfrei. Sei nicht neidisch, sondern frag dich, was stimmt da nicht? Amen. Im Zweiten Weltkrieg haben die Engländer aufblasbare Panzer gebaut. Die haben sie auf den Äckern aufgestellt, Richtung Küste zu Frankreich, damit die deutschen Aufklärungsflugzeuge zurückmelden, boah, Alter, da steht alles voll mit Panzer, das wird echt schwer. Was glaubst du, um welche Panzer kümmert sich der Teufel in deinem Leben? Um die echten oder um die aufblasbaren? Natürlich um die echten. Und er kümmert sich auch um die echten Christen. Er greift die an, die echt sind und nicht die aufblasbaren. Die sehen so aus, als ob, aber da ist nichts dahinter außer Luft. Amen. Wenn mir einer sagt, ich bin noch nie vom Teufel angegriffen worden, dann denke ich mir, oh holla, viel Spaß, wenn es anfängt. Hä? Aber wir sind trainiert, weil echter Glaube angefochten wird. Jesus wurde angefochten, stimmt es? Jesus wurde angefochten, aber nicht verführt. Judas wurde versucht und er wurde verführt. Und zwar in seinem Herzen. Das kannst du in Johannes 13, Vers 2 nachlesen. Da kam Satan in sein Herz. Die Frage ist immer, wie entscheiden wir uns für die Wahrheit oder nicht? Und ich komme gleich noch zu einem Punkt, oder ich ziehe den mal vor, dass ihr den Unterschied zwischen Anfechtung und Versuchung versteht. Anfechtung kommt immer von außen, von Satan. Versuchung ist immer innen in deinem Herzen. Seid ihr bei mir? Deswegen brauchst du zwei Arten, wie du dagegen kämpfst, beziehungsweise du musst verstehen, wo der Schlüssel ist, um das zu überwinden. Anfechtung von außen ist Zweifel, Aufgeben, Angst, Furcht. All das bringt Satan in dein Leben oder will es bringen. Unglaube, Umstände, Schwierigkeiten, wo er dir sagt, oh, das hat beim Opa schon nicht geklappt, bei deinem Vater auch nicht, bei dir auch nicht. Ich habe mit Frauen zu tun gehabt, die haben zu mir gesagt, ja, die Oma hat Brustkrebs gehabt, meine Mutter hat Brustkrebs gehabt und so wie es aussieht, habe ich es auch. Dann habe ich gesagt, dann genieß deinen Brustkrebs. Bin ich böse? Nein, die merken nicht, was für dummes Zeugs die reden. Weißt du, stimmt das? Manchmal sagen Christen, ja, diese Krankheit hat Gott mir gegeben. Dann sage ich, warst du beim Arzt? Ja. Sei, was hat er dir verschrieben? Schmerzmittel. Sei, es darfst du nicht nehmen, ist eine Sünde. Warum? Sei, ja, wenn Gott dir die Krankheit gegeben hat, musst du sie voll genießen. Da darfst du doch nicht die Schmerzen unterbinden, hat doch Gott dir gegeben. Die merken gar nicht, wie doof die sind. Amen. Versteht ihr, was ich sagen will? Aber wenn Gott dir Krebs gibt mit den furchtbarsten Schmerzen, dann darfst du doch kein Schmerzmittel nehmen. Du arbeitest ja gegen Gott. Da kriegst du sie alle. Merken sie was von Käse. Ach, Gott will mir was zeigen damit. Ja, ja, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, steh endlich auf, oder? Okay, nochmal. Anfechtung kommt von außen, Satan. Zweifel, Aufgeben, Angst, Furcht, Unglaube, Umstände, Schwierigkeiten. Und die Listen haben nie ein Anrecht auf Vollständigkeit, okay? Versuchung ist von innen aus deinem Herzen. Ja, da versucht Satan auch, aber es ist Sünde, die in deinem Herzen noch da ist. Das können Begierden sein, Wünsche, Träume, Ziele, Fantasien, Unzufriedenheit. Das kommt aus diesen Sünden oder diese Versuchungen kommen aus deinem Herzen. Habt ihr den Unterschied soweit abgespeichert? Das ist ganz wichtig. Amen. Ich erkläre es euch nachher noch anhand von der Bibel, damit wir da tiefer einsteigen. Okay? Also, Gott sagt nicht, freue dich, wenn du versucht wirst, weil das kommt aus deinem Herzen. Sondern er sagt, freue dich, wenn der Teufel mit Anfechtungen kommt. Versteht ihr den Unterschied? Weil das beweist, dass du richtig bist. Die Dinge in deinem Herzen möchte Gott rausholen. Die Sünden möchte er dir wegnehmen. Möchte dich reinwaschen von diesem Mist. Möchte dich frei machen. Möchte, dass die Dinge dich nicht mehr locken und reizen. Amen. Aber wenn Anfechtung kommt, dann wissen wir das. Ist Jesus angefochten worden? Ja, ist er jemals versucht worden? Nein, weil keine Sünde in ihm war. Versteht ihr den Unterschied? Jesus hat keine Frau begehrt. Jesus hat kein Geld begehrt. Er hat sonstige Dinge, die für uns manchmal normal sind oder für Sünder normal sind. Von allem dem hat Jesus nichts, aber auch gar nichts davon gehabt. Deswegen konnte er nicht versucht werden. Aber er wurde angefochten, stimmt es? Er wurde oft angefochten von Menschen, von Dämonen, von Satan. Du heilst die Leute in der Kraft des Beelzebul. Dann hat Jesus gesagt, hey, wenn das Reich Satans uneins ist, wie kann es bestehen? Ja? Er antwortet immer mit dem Wort Gottes. Also ich hoffe, ihr habt es soweit abgespeichert und verstanden, dass wir nicht durcheinander kommen. Amen. Okay, Jakobus 1, Vers 12, jetzt switchen wir rüber. Und da heißt es, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Wenn hier Mann steht, kannst du Gläubigen reinschreiben. Streich Mann durch, schreib Gläubigen rein, Christ rein, was auch immer dir gefällt. Darfst auch Schwester reinschreiben, okay? Nur damit ihr es versteht. Nicht, dass du denkst, ja, da steht Mann, das betrifft mich nicht, ich bin Frau. Nein, es geht nicht um Geschlecht. Amen. Selig ist der Mensch, der die Anfechtung erduldet. Wer von euch liebt die Anfechtung? Wer erduldet sie gerne? Gut geantwortet und vor allem ehrlich. Immer ehrlich bleiben. Das ist das Wichtigste. Nicht heucheln, nicht so tun, als ob, sondern ehrlich bleiben. Wenn Anfechtung da ist, ist sie da. Aber jetzt pass auf, denn nachdem er bewährt ist, wer? Der Glaube in dir. Ja? Wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Eine mega Verheißung. Gibt es Dinge, wo der Teufel dich angreift, wo er dir gerne sagt, mach das doch. Ein Fleck an dem Hotelwand. Komm, schieb das Zischchen davor. Ich habe es ausprobiert und gemerkt, fühlt sich nicht gut an. Ist nichts, Heiliger Geist ist was anderes. Amen. Leute, das sind Glitzekleinigkeiten, banale Beispiele, die aber etwas zeigen, was in deinem Herz ist. Ob du die Wahrheit liebst und die Gerechtigkeit oder ob du gerne bescheißt und dich noch darüber freust. Es gibt so viele Menschen, die bescheißen gerne. Es gibt immer wieder Leute, die ich treffe und die erzählen mir ganz stolz, ja, damals, ich weiß noch, als die neuen D-Mark-Scheine rauskamen, sah der 10-D-Mark-Schein so aus wie der 100-D-Mark-Schein. Ist mir auch ganz oft passiert an der Kasse, dass ich auf 100 Euro rausbekommen habe oder D-Mark damals und ich habe nur einen 10er gegeben. Und da habe ich gesagt, Sie, Entschuldigung, Sie haben mir gerade auf 100 rausgegeben. Ja, ist doch, ich habe Ihnen einen 10er gegeben. Oh, danke, dass Sie das sagen. Mit diesem Geld wirst du nicht glücklich. Die Bibel sagt, du musst 7-fach zurückbezahlen. Du gewinnst nicht 100, sondern du verlierst 700. Versteht ihr den Unterschied? Und die Leute in der Welt, die kapieren das nicht. Deine Waschmaschine, wenn du ehrlich bist, die läuft 25 Jahre. Bei dem anderen ist alle 6 Jahre die Waschmaschine kaputt. Und er fragt sich, warum? Weil dein Leben ist gesegnet. Wir sind, oder deine Hosen halten länger. Wisst ihr, das sind banale Dinge, wo du manchmal denkst, wow. Ich treffe manchmal Christen, die sagen, ja, die Jacke, die habe ich schon 20 Jahre. Also mir wäre es langweilig, aber wenn der das doch toll findet und die noch gut ist, warum nicht? Warum? Weil Gott dich segnet. Amen. Ist der Segen mit dir? Ja, absolut. Halleluja. In dem Wort selig habe ich mal nachgeschaut. Da steht auch glückselig, glücklich, sich freuen dürfen. Wer den Test besteht, in anderen Übersetzungen steht auch Prüfung. Wer die Prüfung besteht, wer den Test besteht. Amen. Selig der Mensch, der den Test besteht. Im heutigen Deutsch. Hast du schon mal Tests gehabt, Herausforderungen? Hotelzimmer? Roter Saft? Fühlst du dich mit dem Saftladen? Aber du musst eine Entscheidung treffen. Was machst du? Und geduldig sein. In der Geduld bleiben, in der Ruhe bleiben, sagen, ja, Herr, was willst du? Und das Interessante war, dass Gott mir das vorher noch zeigt. Und ich habe ganz voller Glauben, ich würde es meiner Haftpflicht melden. Ihr seid ja nicht so, ne? Wenn man euch was fragt, wie reagierst du, wenn du angefochten bist? Oh, Bruder. Und dann kommt das Ding und dann, ich habe es schon wieder gemacht. Staub abschütteln, Buße tun, weitergehen. Amen. Der Teufel ist so raffiniert, hat mir gesagt, jetzt fahr doch erstmal heim. Und wenn es dich dann juckt, dann kannst du immer noch anrufen und sagen, du hast dann einen Fleck gemacht. Wie blöd. Wisst ihr, und Gott öffnet die Türen. Gott öffnet die Türen, dass die Besitzerin des Hotels sagt, lassen Sie gut sein. Und wo ich mich entschieden habe in meinem Herzen, ich bleibe jetzt da im Bunker, komm, kriege ich ein Hotelzimmer. Wisst ihr, wie gut Gott ist? Leute, das sind Lektionen, die müssen wir lernen. Ich hätte mich jetzt aufregen können den ganzen Tag über diese Gummimatratze. Hätte es was gebracht? Gar nichts. Ich wäre nur schlecht drauf gewesen, hätte wahrscheinlich alle anderen mit vergiftet mit meinem schlecht drauf sein. Aber Gott gibt Gnade. Amen. Und ich weiß, den Moment, als wir rückwärts auf die Matratze, da sehen wir nicht, pom, oh. Und dann sind wir runter und die 85-jährige Hotelbesitzerin sagt, und wie gefällt Ihnen das Zimmer? Ich sage, super, super, oder? Super weiche Matratze. Das kann man nur hier machen. Die Schweizer mögen nicht, wenn man sie nachäfft. Aber ich find's lustig. Sammy und mich, wir haben so viel Spaß gehabt, wenn die angefangen haben zu reden. Wir machen. Nee, die reden ja wirklich so. Das war wie so, wenn so ein Comedian was macht. Aber die reden halt so. Otter. Das war unser Lieblingsding, gell? Otter. Oh, wow. Jakobus 1,13. Jetzt schauen wir uns was ganz Interessantes an. Niemand sage, wenn er versucht wird, auch du und ich nicht, dass er von Gott versucht werde. Siehst du das? Wer weiß noch, was Versuchung, wo kommt sie her? Wo? Innen, aus deinem Herzlein. Ja? Niemand sage, wenn er versucht werde, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Seht ihr das? Deswegen ist der Schlüssel auch mit der Homosexualität, das ist im Herzen dieser Leute. Warum auch immer. Da sind Dinge wahrscheinlich in der Kindheit schiefgelaufen. Da spielen dämonische Mächte mit rein. Das ist Begierden in ihrem Herz, wo sie sich zum anderen Geschlecht hingezogen fühlen oder zum gleichen Geschlecht vielmehr sorgen. Ja? Das ist aber nicht gut. Es ist nicht Gottes Wille. Alles, was Gott tut, kommt fruchtbar raus. Bei Mann und Mann kommen keine Kinder, bei Frau und Frau nicht. Wobei wir das mittlerweile sehen, aber ihr versteht, was ich sagen will. Alles, was Gott gibt, kommt Frucht hervor. Immer. Und das Reich Gottes ist in Samenform. Nicht vergessen. Amen. Halleluja. Aber es passiert im Herzen. Aber Gott gibt das nicht. Auch dieser Mann lehrte, dass Gott Homosexuelle gibt. Ich habe gedacht, hat er noch alle Tassen im Schrank? Also es wird ja immer abstruser. Lieben wir diese Leute? Absolut. Da gibt es keine Ausrede, kein Drumherumweg. Wir müssen sie lieben. Müssen ist ein blödes Wort, wir dürfen. Stimmt's? Und ich glaube, die Liebe heilt sie. Und ich glaube, es gibt irgendwo einen Schlüssel. Ich bete seit bestimmt 15, 20 Jahren, dass Gott mir den Schlüssel gibt, um Homosexuelle zu heilen. Ich habe ihn noch nicht. Und solange ich den noch nicht habe, weiß ich, dass ich noch nicht bereit bin. Will Gott ihn mir geben? Will ihn dir geben? Ja. Gott will, dass alle Menschen frei werden, die vom Teufel gebunden sind. Seid ihr bei mir? Aber wenn ich noch nicht genug Liebe habe. Ich habe in der Schweiz erzählt, ihr habe am Anfang hier Prophetenschule gemacht. Und ich habe oft den Leuten gesagt, wenn du einen prophetischen Eindruck für jemand hast und du hast keine Liebe für die Person, geh nicht hin und sag es nicht. Und wenn du hundertprozentig überzeugt bist von Gott. Warum? Weil du kannst dasselbe auf zweierlei Arten sagen. Ich kann sehen, dass Martin ein Alkoholproblem hat, der hat keins. Aber ich kann hingehen und sagen, Martin, ich sehe, du hast ein Alkoholproblem, Gott liebt dich und er möchte dich frei machen. Dann ist das Liebe, stimmt's? Ich kann aber hingehen, Martin, der Herr hat mir ganz klar gezeigt, dass du an der Flasche hängst. Du Lumpenbruder, du. Hör sofort auf oder du kommst in die Hölle. Wisst ihr, die Botschaft ist dieselbe, aber das Herz ist ein anderes. Versteht ihr? Du kannst klares Wasser durch zwei Leitungen fließen lassen. Die eine ist sauber und die andere rostig. Was wird aus dem klaren Wasser? Es wird eine Rostbrühe. Und es ist mir so nochmal am Wochenende so klar geworden, je nachdem, was durch unser Herz fließt, wie unser Herz ist, so reden wir. Und wir meinen dann auch noch, wir sind voll im Recht. Ich habe das erlebt bei den anderen drei, die da voll abgingen gegen, und da haben sogar noch die Tochter von dem angegriffen und du musst befreit werden, du bist voller Dämonen. Und da haben sie die gepackt und so. Aber da war ich schon im Hotel, Gott sei Dank. Ich habe es nur erzählt gekriegt. Ich habe gespürt, um 10 Semi, wir kratzen jetzt die Kurve. Und es war gut, weil es hat uns alles nicht betroffen. Ich habe es alles nur erzählt gekriegt. Aber ich habe gespürt, halt dich raus. Wenn Gott zu mir gesagt hätte, Thomas, werd aktiv, hätte ich das auch gemacht. Versteht ihr? Ich bin nicht gegangen, weil ich Angst hatte, sondern ich habe gespürt, ich bin nicht dort wegen dem, ich bin dort, weil Gott mir was zeigen will, mir und dem Sammy. Und das lasse ich mir nicht kaputt machen. Und das lasse ich mir nicht rauben. Amen. Und wir sind happy nach Hause gefahren. Gell, Sammy, wir haben so viel gelacht, wie schon seit Jahren nicht mehr zusammen. Also wir hatten eine gute Zeit. Amen. Halleluja. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand. Halleluja. Amen. Ist es nicht gut? Gott ist gut. Er versucht niemand. Niemand führt Gott in Versuchung. Ich glaube sogar, dass das Vater unser falsch ist. Ich habe heute Morgen nachgeguckt, wo steht, führe uns nicht in Versuchung. Ich glaube, dass das falsch übersetzt ist. Ich glaube, das müsste richtig heißen, führe uns in der Versuchung. Versteht ihr den Unterschied? Wenn hier steht, Gott versucht niemand, wieso soll ich dann beten, führe mich nicht in Versuchung? Das ist genauso, wie wenn ich sage, nachher gibt's Kaffee für alle, bedient euch. Und du betest jetzt fünfmal, oh Thomas, bitte gib mir einen Kaffee. Hä? Habe ich das schon gesagt? Versteht ihr? Ich glaube, dass Gott niemand in die Versuchung führt. Das ist nicht sein Job, sondern raus. Wisst ihr im Übrigen, ich habe Offenbarungen die letzten Tage, das haut mich manchmal weg. Ich glaube, alles, was vor Apostelgeschichte geschrieben ist, ist gar nicht mehr so relevant für uns. Weil die neue Schöpfung fängt mit der Apostelgeschichte an. Es ist Wort Gottes, versteht mich nicht falsch. Aber wir brauchen das Vaterunser nicht mehr beten, wisst ihr das? Wir brauchen das nicht mehr beten als neue Schöpfung. Wann haben die Jünger Jesus gefragt, lehre uns beten? Vorm Kreuz oder danach? Vorm Kreuz. Und wenn wir es aus der Sicht der neuen Schöpfung verstehen, hat Jesus zu Leuten gesprochen, die noch nicht von neuem geboren waren. Nicht von neuem geboren sein war noch nicht möglich, weil was noch nicht passiert war? Das Kreuz. Die Wiedergeburt war noch nicht möglich. Also musste Jesus mit ihnen anders reden wie danach. Ist das richtig? Und er lehrte sie beten vor der neuen Schöpfung. Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns unseren Schuldigern. Gib uns unser täglich Brot. Brauche ich das Beten? Nein, meine Schuld ist komplett vergeben am Kreuz. Ich brauche Gott nicht mehr bitten, vergib mir meine Schuld. Seid ihr bei mir oder rede ich Mist? Jesus hat gesagt, der Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Der Vater weiß, dass ich Hunger habe. Der Vater weiß, dass ich friere. Ich brauche nicht mehr beten, Papa, gib mir zu essen, gib mir Kleider. Wie ist denn das mit deinen Kindern? Müssen die morgens aufstehen und sagen, lieber Herr Schere, kriege ich heute was zu essen von dir? Liebe Mama, heute, vielleicht morgen, heute Abend, Kleinigkeit? Wisst ihr, das ist dumm, sowas. Und immer tiefer zeigt mir Gott solche Sachen. Wo ich denke, Mann, ich habe Jahre verschwendet, mit so einem Käse zu beten. Versteht ihr die Tiefe? Es geht ja noch viel weiter mit dem, was Clemens uns alles lehrt. Da sitze ich ja manchmal, denke ich, flieg mit dem Clemens durchs Weltall und dann wieder zurück. Liebt ihr die Wahrheit? Liebt ihr das, was Gott für uns hat? In diese Freiheit zu kommen. Bin ich deswegen gegen das Vaterunser beten? Nein. Schadet ja nicht. Aber ist nicht mehr nötig. Dasselbe wie mit dem Kaffee. Vater, vergib mir meine Sünden. Wo liegt denn deine Strafe? Auf ihm, auf dass du Frieden hast. Amen. Ja oder nein? Alle Sünden, auch die morgen oder nur die heute? Alle. Also wenn alle Sünden schon jetzt, heute, jetzt und hier vergeben sind, warum musst du da noch für Sündenvergebung beten? Ich tue es manchmal trotzdem, weil ich mich besser fühle. Ja, aber es ist nicht mehr notwendig. Es ist gefährlich für manche, die sagen, oh ja, dann kann ich ja jetzt leben, wie ich will. Nein, wenn du wirklich in deinem Herzen Jesus liebst, wirst du niemals das Blut mit Füßen treten. Nie. Niemals wirst du mutwillig sündigen. Niemals. Und jeder Christ, den ich jemals getroffen habe, der gesündigt hat, sagt, ich fühle mich nicht gut. Ja, weil das nicht gut ist. Weil es nicht mehr unseres ist. Natürlich ist am Anfang manchmal die Sünde noch zuckersüß, aber hernach bitter wie Wermut. Sie trennt, sie tötet, sie trennt uns von Gott. Wir spüren diese Trennung. Wenn auch Gott sich niemals von uns trennt, sondern wir denken, er hat sich getrennt. Nee, da ist immer noch derselbe. Wir fühlen uns komplett anders. Aber wisst ihr, ganz schnell sofort wieder in deinen Stand gehen. Sag, Papa, du liebst mich. Halleluja. Danke, dass all meine Sünden vergeben sind. Wisst ihr, wenn die Christenheit das verstanden hätte, was ihnen gehört. Sie sind wie Leute, die jeden Tag oder jeden Monat um 1.000 Euro Hartz IV beten. Und Gott ist Milliardär, Billionär. Das kann man gar nicht. Da gibt's keine Zahl dafür. Gott sagt, ich versorge dich, ich bin für dich. Und sie knausern rum mit ihren 1.000 Euro. Wenn ich nur die 1.000 Euro hätte, ach, wäre das schön, dann hätte ich noch 50 Euro im Monat übrig nach der Miete. Ach, wäre das toll. Und Gott sagt, hey, ich versorge dich nach dem Reichtum meiner Herrlichkeit. Ist das die Wahrheit? Ich habe es nicht geschrieben. Aber Gott ist gut. Halleluja. Gott ist für dich. Nächster Vers. Ich hoffe, das segnet euch heute so richtig. Sondern ein jeder, der versucht wird, von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Und die wohnen in deinem Herz. Und da ist auch das Schlachtfeld, wo du sagst, Herzlein, Schnauze halten, bis hierhin nicht weiter. Amen. Ich habe gespürt, es arbeitet an meinem Herz, jetzt mich einfach aus dem Hotelzimmer davon zu schleichen. Und dann habe ich gespürt, ich muss jetzt sofort zur Rezeption. Jetzt. Nicht in einer Stunde. Ich gehe jetzt runter, melde diesen Schaden und dann ist gut. Dann kann ich es nicht mehr verstecken. Ich habe mir selbst geholfen. Und das ist der, da müssen wir durch. Da bist du nicht davor gefeit, nur weil du jetzt Pastor bist, für ein paar Jährchen so wie ich. Dein Herz ist immer noch in Versuchung. Aber wir überwinden weit durch den, der uns stark macht. Christus Jesus, die Hoffnung der Herrlichkeit in uns, oder? Und der in mir lebt, ist stärker als der in der Welt ist. Und der in mir lebt, ist stärker als mein eigenes Herz. Mein Herz will dies, mein Herz will das. Ja? Aber der Heilige Geist in mir sagt nein. Nein. Ich habe meine Lektion gelernt. Einmal im Leben 3er BMW gekauft, weißt du? 3er BMW. Alle haben 3er BMW gefahren, habe ich gesagt, ich brauche auch 3er BMW. Bin ich zu Laden gegangen, habe ich gekauft 3er BMW. In 6 Monaten war ich 18 Mal in der Werkstatt. 18 Mal in der Werkstatt, in 6 Monaten. Und das Schlimmste war, Kreuzung, ich fahre raus und der 40-Tonner kommt. Ich habe gedacht, ich habe 3er BMW, weißt du, geht schon was. Ich fahre raus, das Ding bub aus und der 40-Tonner kommt an. Und ich saß so. Und dann stand ich da, ging nichts mehr, haben wir die Karre von der Straße geschoben. Alter, bin ausgestiegen, du blöde Scheiß-3er BMW, du Arschloch, du blöde. Puff. Dann bin ich hingefahren zu dem Händler, habe ich gesagt, hier hast du einen 3er BMW, ich will mein Geld zurück. Ja, so geht es nicht. Da habe ich gesagt, doch, so geht es jetzt. Ich krieg mein Geld, ich habe mein Geld zurückgekriegt. Ich sage, mir reicht's jetzt mit dem Scheiß-3er BMW. Ich habe Allergie gehabt gegen BMW, aber über 10 Jahre. Wenn BMW um die Ecke kam, brrr, geh weiche von mir, du BMW, du. Gott hat mich so kuriert vom 3er BMW. Auch 5er BMW, 7er BMW, alles tut weh. Aber heute bin ich geheilt, BMW ist okay. Wenn du BMW fahren willst, fahr BMW, okay? Halleluja. Dein BMW heißt vielleicht ganz anders. Ha. Also, wir haben das verstanden, das begehrt man uns im Herzen. Nächster Vers. Muss ein bisschen Gas geben. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Wenn die Begierde empfangen hat, okay? Wann empfängst du die Begierde? Der Moment, wo du die Entscheidung triffst. Hotelzimmer. Fleck an der Wand. Ich bleibe jetzt dabei, dann brauchen wir nicht groß ins Sexuelle gehen, okay? Die eine, das Engelchen auf der Schulter sagt, melde es. Das Teufelchen auf der Schulter sagt, geh doch. Nun geh doch, es ist gleich vorbei. Fahr nach Hause und sei fröhlich. Die Versuchung ist da. Du triffst immer eine Entscheidung. Ja, nein, ja, nein. Vor Jahren war ich auf der Weihnachtsfeier von unserer Firma. Alle waren fröhlich, außer ich, weil ich habe keinen Alkohol getrunken. Und ich sitze so da und denke, hä? Was ist da an meinem Schenkel? Und mache das so brrrt, immer weiter hoch. Ich so, guck die Alte an und die so. Ich bin so schockiert gewesen als Mann. Ich war so perplex. Ich konnte gar nicht reagieren. Und die hat es als Zustimmung genommen. Und ich, kennt ihr das? Wenn du mit überhaupt völlig überrumpelt bist, gar nicht. Dann bin ich runter, hab die Hand drüber, busch. Oder was, aber beleidigt. Sondern habe ich leer getrunken und bin gegangen. Für mich war die Weihnachtsfeier aus. Und dann gehe ich immer nach Hause, immer, und erzähle das meiner Frau. Stimmt's, Schatz? Das ist das Beste, was du machen kannst. Bevor ein anderes deiner Frau erzählt, ich habe vorhin gesehen, die hat die Hand auf meinen Mann auf dem Schoß gehabt. Und dann kann meine Frau sagen, Ätzebätchen hat man schon erzählt. Wenn du aber nichts erzählst, hast du ein Problem. Leute, ich habe das mehrmals in meinem Berufsleben solche Situationen gehabt. Weißt du, du musst eine Entscheidung treffen. Ja, nein, vielleicht, nee. Du musst sagen nein oder ja. Und dann wirst du die Früchte davon essen. Ja? Manchmal isst du bittere Früchte, weil die hat dann auch alles versucht, um mir an den Karren zu fahren, weil ich sie abgelehnt habe. Ihr Stolz war verletzt. Alle wollten sie. keiner kriegt sie und ich hätte gehabt und sage nein. Das ist ja ein Stolz verletzt, versteht ihr? Ihr wisst ja, wo Stolz herkommt, nicht von Gott. Und es war manchmal schon hart, die, ja. Sie dann, da war nicht mehr meine Freundin. Vorher waren wir echt lockere Kumpels. Und dann auf einmal fängt die da an. Aber ihr trefft eine Entscheidung und trefft die richtige Entscheidung mit Gott. Und dann merkt ihr, wow, das ist der bessere Weg. Amen. Und wenn du nicht aufpasst und diese Begierde empfängst, wenn dein Herz sagt, dein Herz, wir denken in Bildern. Wenn du dir jetzt vorstellst, wie das wäre mit ihr, hast du schon verloren. Du hast die Begierde empfangen. Du stellst es dir vor in Bildern und dann willst du es haben. Und dann kannst du fast nicht mehr aufhören. Ihr müsst sofort Stopp sagen. Wenn die Bilder kommen, wenn das passiert, nein, Schluss. So funktioniert jede Werbung. Die wissen genau, wie das funktioniert. Einmal riechen. Riechen Sie doch mal kurz. Hm? Kaufen Sie doch mal die Handcreme. Was kostet das Typchen? 180 Euro. Pff, riechen Sie doch mal. Oh, das riecht aber gut. Und das tut noch viel besser. Und schon bist du am Haken. Du denkst jetzt, ich würde nie eine Handcreme kaufen für 180 Euro. Vor ein paar Jahren war in Heidelberg so ein israelischer Laden. Draußen zwei Typen und so eine Tussi. Und ja, und da habe ich gesehen, Israelis. Dachte ich, oh, muss ja freundlich sein, die armen Juden und wir bösen Deutsche. Voll gehirnverbrannt, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann sie so, ja, wir haben da so eine Peeling mit Salz vom Toten Meer. Und dann haben wir noch die Creme dazu. Und sag, ja, ist nicht schlechtes Zeug, riecht gut. Sag, was kostet das? 180 Euro. Da, boah, da hat er nicht mal alle Tasten im Schrank. Sei Bärbel, probier das. Ich war schon Richtung Ausgang die ganze Zeit. Wollen Sie Kaffee? Ich sage, nee, nee, passt schon, wir haben es eilig. Bärbel macht, sagt sie, Schatz, fühl mal, wie glatt das ist. Sag ich, zeig mal her. Dachte ich, oh ja. Und dann sagt sie, jetzt müssen Sie mal gucken, wie viel Dreck in Ihrer Haut ist. Waschen Sie Ihre Hände mit Seife, haben wir gemacht. Und dann kam sie und dann sagt sie, so, jetzt peelen wir da mal. Und das ganze Salzzeug wurde richtig dunkel. Aber ich dachte, Alter, ist da Dreck. Und das alles in ihren Poren. Von der Sohle bis zu den Ohren. Dachte ich, oh. Sag ich, Bärbel, sollen wir? Das Geld haben wir nicht. Dann haben wir die Kreditkarte benutzt. Dann haben wir die Creme daheim gehabt. Wir waren ein halbes Jahr glücklich. Und nach einem halben Jahr schrauben wir die Creme auf. Boah, voll ranzig. Sag ich, scheiß Creme. 180 Euro und ranzig? Was fällt ihm ein? Haben wir wieder zugeschraubt, haben noch ein paar Mal probiert, dann, boah. Alter, du zahlst dein Lehrgeld. Ich bin voll drauf reingefallen. Wieder besseren Wissens. Wie passiert es? Fühl doch mal. Riech doch mal. Deine Sinne. Sinnlich. Versteht ihr? Sinnlich. So arbeitet der Teufel mit deinen Sinnen. Fühlen Sie doch mal. Riechen Sie doch mal. Das haben wir im Autohaus auch gemacht. Ja, ich kann mir das Auto eh nicht leisten. Ja, warum denn nicht? Ja, sei, setzen Sie sich doch mal rein. Echtes Lederlenkrad. Oh, wie gut es riecht. Sei, das könnten Sie immer haben. Oh, wo muss ich unterschreiben? Hier. Und dann hast du ihn an der Angel. Amen. Wenn die Begierde empfangen ist, setzt sie die Sünde frei. Wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Und du fühlst dich getrennt von Gott, obwohl du es nicht mehr bist. Das habt ihr verstanden, ja? Im alten Bund, da war es rum mit lustig. Im neuen Bund, da spüren wir einfach, ja, da ist was da, was uns irgendwie von Gott trennt. Seid ihr bei mir? Es fühlt sich nicht gut an. Und ich spüre oft, wenn ich sündige, ja, dann merke ich, ich habe einen Papa verletzt. Mir tut es dann mehr leid um den Papa wie um mich selber. Weil ich das nicht mehr will. Wo wir Mist bauen oder wenn ich mal zornig reagiere oder irgendwie noch. Aber die Gnade ist jeden Morgen neu. Amen. Und wenn die Sünde mächtig wurde, wird die Gnade wird noch viel mächtiger. Gott ist gut. Amen. Seine Pläne sind gut. Nächster Vers. Ach, da bin ich ja noch gar nicht. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Weiter. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe, alles Gute kommt von oben herab vom Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Wir müssen uns vollkommen einig sein, dass Gott gut ist. dass Gott gut ist und nichts anderes. Ich habe die Woche dauernd so Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, warum sind die Angriffe so stark? Warum spüre ich diese Präsenzen so? Und dann merke ich, dann kommen so Fragen in meinen Kopf. Und die sind vom Teufel. Und dann frage ich mich, sag, ja, warum macht er das? Ja, wenn das, ja. Dann kriege ich ganz abstrakte Gedanken und ich merke, ich fange an, negativ über Gott zu denken. Und dann merke ich, wie das mir so schlecht tut, dass ich nur mit einem Stopp, wenn ich aufwache, mit einem Stopp sage, nein, Gott ist gut, Punkt, alles andere ist Lüge. Obwohl ich das noch nicht verstehe. Ich verstehe manche Dinge nicht. Aber ich sage, Gott ist gut, Punkt. Amen. Ich ziehe die Notbremse und steige aus dem Zug aus. Egal, wo der gerade anhält, ist mir wurscht. Hauptsache, ich komme da raus. Gott ist gut, seine Pläne sind gut, alles, was er gibt, ist gut. Amen. Vers 18. Er hat uns geboren nach seinem Willen. Jetzt wird's wieder entspannt. Er hat uns geboren. Amen. Gott weiß um der Anfechtung willen, um der Versuchungen willen. Aber er hat uns geboren. Du bist mit demselben Samen wiedergeboren, wie Maria schwanger wurde. Ist das nicht toll? Du bist nicht second class, second best. Du bist number one. Du bist Gottes geliebter Sohn, seine geliebte Tochter. Ja, und er hat dich geboren nach seinem Willen. Also sein Wille ist für dich. Sein Wille ist gut, haben wir gerade gelesen. Alles Gute kommt von ihm. Sein Wille für dein Leben ist vollkommen gut. Durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe sein. Gott hat dich geboren durch seinen Geist. Es ist sein Wille, dass du lebst. Sein Wille, dass du da bist. Es ist sein Wille, dass es dir gut geht. Ist es nicht der Hammer? Durch das Wort der Wahrheit. Ich sage euch was. Das hat mir Gott heute Morgen gezeigt. Diese Geburt findet täglich aufs Neue statt. Durchs Wort Gottes. Es ist wie wenn du jeden Tag aufs Neue geboren bist. Du kommst von einem Zustand durch einen heftigen Geburtskanal in eine andere Welt. Du bist im Tal des Todesschatten, total verzweifelt, hast vielleicht eine Rechnung gekriegt, bist komplett verzweifelt, denkst, das war's. Oder die Nachricht, deine Firma macht zu. Und du kriegst Angst und Panik. Und dann musst du durch einen Geburtsprozess mit dem Wort Gottes. Wo du merkst, entweder bleibe ich hier drin und sterbe mit der Mutter, mit dieser Information, mit diesem Umstand, oder ich gehe durch diesen Geburtspress, durch diesen Geburtsprozess rausgepresst durch. Es kostet manchmal Kampf, manchmal Tränen, manchmal Überwindung, stimmt's? Und dann macht's plopp. Und was sagt Jesus? Wenn das Kind da ist, sind alle Schmerzen vergessen. Und du, wenn du durch bist und dann dich entscheidest, nein, Gott ist mein Versorger, ich kriege einen neuen Job. Ich kriege eine neue Arbeit, versteht ihr? Dann kämpfst du dich durch und du bist wieder frei in einer neuen Welt. Versteht ihr dieses Bild? Das habe ich so noch nie gehabt, aber heute Morgen war das ganz stark, wo der Herr mir das gezeigt hat. Und es passiert immer wieder aufs Neue. Es ist nicht ein einmaliges Ding, sondern immer wieder, wo Gott uns da durchpresst. Ja? Wo wir durch einen Zustand gehen, wo Glauben in uns, durch diesen Geburtskanal drückt. Stimmt das? Manchmal ist es eine schnelle Geburt und manchmal eine heftige. Manche Dinge können wir schnell nehmen und sagen, Halleluja, das wird schon. Und andersmal sind wir völlig verzweifelt und haben einen Kampf und müssen drücken und pressen. Und Gott hat uns durch seinen Willen geboren, durch das Wort der Wahrheit. Das Wort der Wahrheit hört nicht auf, an dir zu arbeiten. Durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe sein. Gott will, dass wir durch sein Wort durch Prozesse gehen und dass wir da, nochmal, alles ist Samenform. Jedes Wort Gottes, jede Bibelstelle, die in dein Leben kommt, ist ein Samen. Gott sagt, du bist geheilt in seinen Wunden. Das kannst du sagen, so ein Quatsch, gibt's doch gar nicht, geht doch gar nicht. Oder du sagst, ja, Halleluja, Amen. Und dann gibt's die Geduld, der Prozess, wo wir warten müssen, bis es manifestiert, bis es kommt, bis es etabliert. Amen. Halleluja. In Lukas 10, Vers 19, da haben wir den vollkommenen Sieg über Satan. Den vollkommenen Sieg über seine Macht. Und die Woche habe ich keine Lust gehabt zum Beten. Ich habe mir so schwer getan, aufzustehen gegen seine Angriffe. Ich habe keinen Bock gehabt zu beten, nichts bis zum Samstag. Mir ging es so schlecht. Und er hat immer dieselbe Leier und der geht mir auf den Wecker und ich habe keinen Bock mehr. Und warum hat er den Typ auf die Erde? Warum nicht auf den Mars? Und kennt ihr den Prozess? Und schon wieder ist Gott schlecht. Schon wieder ist Gott schuld. Und du bist in einer Sackgasse, kommst nicht weiter. Dann telefoniere ich gestern mit einem Freund von der Schweiz. Dann sagt er zu uns, sagt er zu mir, weißt du, unsere Berufung ist, dem Teufel zu widerstehen. Ja, ich habe schon genug widerstanden in meinem Leben. Erzähl mir mal was Neues. Sag mir doch, was ich hören will. Ich gehe jetzt aufs geistige Mallorca und liege nur noch am Strand und alles ist schön. Das gibt's aber nicht auf Erden. Und habe ich gemerkt, ja, ich muss ihm widerstehen. Und habe ich angefangen aufzustehen und zu beten und ich habe gespürt, wie der Teufel mitsamt seinen ganzen Dämonen aus meinem Haus flieht. Raus, weg. Ich habe 2 Minuten gebetet, nicht länger. Und Ruhe war. 2 Minuten. Ich dachte, die ganze Woche. Wie blöd muss man eigentlich sein, aber ich gehe auch noch durch Prozesse. Amen. 2 Minuten und er flieht. Ich habe ihm gesagt, wer der Chef ist. Siehe, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Nichts. Nichts schadet mir, wenn ich dem Teufel in den Arsch trete. Ich habe mich gestern entschieden, soll jetzt mal ein bisschen Arsch treten. Und er weiß dann schon, was kommt. Aber manchmal schläft man ein. Kennt ihr das? So Gewohnheit, Trägheit. Und dann stehen sie wieder da und ärgern einen wieder. Und die kommen nicht gleich so, dass man es erkennt. Aber unser Auftrag ist zu widerstehen. Jakobus 4, Vers 7. Ich möchte euch das nur kurz zeigen. Jakobus 4, Vers 7. Unser Auftrag ist zu widerstehen. Und zwar in der Geduld. Der Schlüssel beim Widerstehen ist als erstes das hier. Seid nun Gott untertan. Das ist der Schlüssel beim Widerstehen. Gott zu fragen, was ist jetzt dran? Was hast du jetzt gerade jetzt für mich? Amen. Und dann widerstehst du dem Teufel. Weißt du, manchmal sagt dir Gott was ganz anderes wie mit dem Matthias, diesen Drogensüchtigen und Alkoholkranken. Du hättest Lust, ihm zu sagen, aus deinem Verstand, Junge, bring dein Leben in Ordnung. Mach mal das, mach mal das, mach mal das. Und was sagt Gott? Lieb ihn einfach. Dann widerstehst du auch dem Teufel. Weil du ihm nämlich nicht das sagst, was der Teufel ihm sagen will, sondern du sagst ihm, dass Gott ihn liebt. Sag mal Leuten, die wirklich in der braunen Masse sitzen, dass sie endlich aufstehen sollen. Sag mal einem Kranken, wer doch endlich gesund. Sag mal einem Arbeitslosen, such dir doch mal endlich Geschäft. Ja, der wird total dankbar sein. Da ist er noch gar nicht auf die Idee gekommen. Oder? Nee, das ist alles kontraproduktiv. Der wird zumachen und sagen, was ein arrogantes X. Stimmt's? Aber wenn wir ihnen mit der Liebe Gottes begegnen, egal wo sie drin sind, ob sie drogensüchtig sind, alkoholkrank, abgelehnt, homosexuell, egal was für ein Problem sie haben, und du liebst sie einfach nur. Ich glaube, die Liebe ist das, wo ihre Augen öffnet und wo sie heilt. Leute, ich stehe ganz am Anfang von dem Prozess. Glaubt mir nicht, dass ich rausgehe und sage, Jagger, jetzt habe ich's. Ich mag das gar nicht so predigen, aber ich muss. Ich habe mich entschieden, mal Lautsprecher zu sein. Nicht jede Musik ist von mir. Aber ich will, ich habe es erlebt und ich will es weiterhin lernen, wie heilsam Liebe ist. Wir reden immer über 1. Korinther 13, aber ist es wirklich auch praktisch in unserem Leben? Wollen wir in der Champions League mitspielen? Müssen wir gelernt haben, die Leute zu lieben. Und ich glaube, bevor Erweckung kommt, müssen wir gelernt haben in der Gemeinde, dass wir die Menschen lieben, so wie sie sind. So wie sie sind. Mit hohen Absätzen, mit Nietengürteln und mit was weiß ich. Wurscht, egal wie die aussehen. Leute, ich habe gemerkt, Liebe fließt immer zurück. Ich habe mich entschieden, für das Mädchen zu beten, nach 10 Minuten Überwindung, und ich habe mitgeheult. Ich habe noch vor der geheult, übrigens. Das hat die gar nicht mitgekriegt, aber wisst ihr, wow, das ist ein Prozess, oder? Sind wir Jakobus 4, Vers 7. Und dann widersteht dem Teufel, so flieht er von dir. Wenn wir uns Gott unterordnen. Was will Gott von uns in dieser Unterordnung? Dass wir lieben. Das Schlimmste ist ein Christentum ohne Liebe. Das haben wir 2000 Jahre gehabt. Wo Menschen drüber reden und sie leben es nicht. Ist das wahr? Und wir werden heute Nachmittag auch nicht hier rausgehen und es macht bumm und dann lieben wir alle. Es ist jedes Mal eine Entscheidung. Amen. Aber du fängst jetzt, wenn du willst, nachher können wir zusammen beten mit einer Entscheidung, wo du sagst, ja, ich entscheide mich heute, Menschen zu lieben, so wie sie sind. So wie sie sind. Amen. Lukas 4, 5 und 6. Ich gebe euch noch ein bisschen Sahne auf eure Torte mit heute. Auch das ist etwas, was Jesus mir gezeigt hat, was nicht mehr stattfinden kann. Guck mal, was hier steht. Und der Teufel führt ihn hoch hinauf und zeigt ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Nächster Vers. Und sprach zu ihm, all diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben. Ich gebe sie, wem ich will. Glaubst du, dass das heute noch möglich ist? Nein. Jesus hat ihm diese Macht genommen. Jesus ist der Herr. Jesus herrscht rechtmäßig über diese Erde. Leute, das ist vom Kreuz. Seid ihr bei mir? Lernen wir heute was? Das war vom Kreuz. Nach dem Kreuz. Jesus ist triumphierend auferstanden aus der Hölle. Hat dem Teufel die Schlüssel weggenommen von der Hölle. Amen. Hat den Tod besiegt. Amen. Lass uns mal kurz switchen zu 2. Timotheus 1,10. Jesus ist der Sieger. Natürlich macht der Teufel noch dasselbe wie vorher. Stell dir den Teufel heute Morgen vor wie ein Bär. Jesus hat ihm die Zähne gezogen und die Krallen. Das Einzige, was der noch kann, ist sich mit seinem Gewicht auf dich werfen und dich versuchen unten zu halten. Er kann dich nicht mehr krallen, er kann dich nicht mehr beißen. Und genau das tut er weiterhin in der Welt. Er verkauft sich auch den Satanisten nach wie vor als Gott dieser Welt, als Herrscher des Universums. Und wir haben es vor ein paar Wochen angeschaut, stimmt's? Aber er hat diese Macht nicht mehr. Er hat sie nicht mehr, Leute. Wer hat diese Macht? Wer hat sie? Wem hat er sie gegeben? Gerade haben wir es gelesen. Siehe, ich habe euch Macht gegeben über alle Macht des Feindes, über alle Macht des Feindes. Lies, was hier steht. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilandes, Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Das ist eine Bibelstelle. Das ist für dich. Jesus ist erschienen, der Heiland ist erschienen und hat dem Tode die Macht genommen. Wer von euch hat noch Angst vor dem Tod? Super. Wir werden den Tod nie sehen, wisst ihr das? Wir müssen zwar um der Sünde willen diesen Leib verlassen, wir kriegen ihn aber zurück. Weißt du, wenn du hier deine Adresse veränderst, du veränderst ja nur deine Adresse, wenn du stirbst. Du verlässt die irdische Adresse und bist in der himmlischen Adresse. Dein Leib geht ins Grab und bei der Entrückung kommst du mit Jesus, die alle vor der Entrückung gestorben sind, in den Himmel, in die himmlische Atmosphäre. Dein verstorbener Leib kommt hoch, trifft sich mit dir, du kriegst deinen verstorbenen Leib zurück. Gleichzeitig werden die, die noch leben, entrückt und ihr Leib, mit dem sie entrückt werden, wird verwandelt. Und alle zusammen kriegen einen neuen Leib und zwar denselben, wie Jesus bei der Auferstehung hatte. Ist das Hammer? Deswegen, manche schreiben in meinem Video, ja, wenn man stirbt, kommt man nicht in den Himmel. Die Auferstehung der Toten hat noch nicht stattgefunden. Da geht's nur um den Leib und sonst um gar nichts. Paulus schreibt, das Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit. Was ist denn verweslich? Meine Seele, mein Geist oder mein Leib, mein Körper? Amen. Leute, Gott hat alles so einfach gemacht, dass es immer religiöse Leute braucht, um das kompliziert zu machen. Lies einfach, was da steht, dicht nichts dazu, lass nichts weg und alles ist gut. Amen. Und er hat dem Tod die Macht genommen. Wer kann denn dem Tod die Macht nehmen, wenn nicht der, der den Tod besiegt hat? Und zwar rechtmäßig, nicht illegal. Rechtmäßig den Tod besiegt. Amen. Und es ist unser Heiland. Guck mal, und er hat das Leben dir gegeben. Er hat in dir, bringt er ein unvergängliches Wesen ans Licht. Die neue Schöpfung ist unvergänglich. Es ist ein ewiges Wesen. Amen. Halleluja. Ich habe manchen von euch einen Videolink geschickt zu jemandem, der im Himmel war. Wenn ihr das schon angeschaut habt, guckt's an. Das ist ein tolles Zeugnis über den Himmel. Der hat noch viel mehr gesehen wie ich. War noch in vielen anderen Ecken. Aber ich freue mich darauf. Amen. Und ich weiß, dass das richtig cool wird. Okay. Es gibt nur einen Weg zu Gott und das ist Jesus. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Amen. Deswegen ist die Bekehrung notwendig. Und jetzt den letzten Satz versprochen. Deswegen braucht Gott dich als Lautsprecher des Evangeliums und als Liebescontainer. Amen. Komm, lass uns aufstehen. Ich möchte mit euch, wenn ihr wollt, ein Abschlussgebet machen. Lasst die Aufnahme laufen. Ist mir egal, ob das heute länger ist. Ist mir wurscht. Wenn ihr alle frei werdet, seid ihr dankbar. Halleluja. Amen. Wenn du heute Morgen da bist und du hast gespürt, wow, da ist mehr da. Ich habe heute Morgen was gelernt. Ich spüre, dass ich in der Liebe noch nicht vollkommen bin. Ich spüre, dass ich oft richtend bin oder ablehnend oder Menschen anschaue und sie entsprechen überhaupt nicht dem, was ich toll finde, was ich mag oder wo ich jetzt Freund werden wollte. Dann triff heute Morgen die Entscheidung, sag, Heiliger Geist, hilf mir, Menschen zu lieben. Du bist mir gegeben als der Tröster. Lass mich auch ein Tröster sein für Menschen, die verloren sind, die in den Händen des Satans sind, die verwirrt sind in ihrem Herzen, die verwirrt sind in ihrer Seele. Und ich möchte sie lieben können. Gib mir diese übernatürliche Dosis Liebe. Lass mich ein Liebescontainer sein. Lass mich nicht mehr die Menschen richten oder mit meinen natürlichen Augen sehen, sondern lass sie mich lieben. Jesus, so wie du jeden einfach mit der Liebe begegnet bist. Ich entscheide mich heute Morgen, Jesus, dich auszustrahlen, wo immer ich hinkomme, bei Nachbarn, im Arbeitsplatz, in der Schule, im Beruf, egal wo ich bin, im Verein, in der Gemeinde, auf der Straße, im Bus, im Zug, egal wo ich bin, lass mich deine Liebe ausstrahlen, lass die Menschen spüren, dass da etwas ist, was sie so noch nicht gekannt haben oder je kennengelernt haben. Lass mich deine Liebe den Menschen bringen, Verstand aus, Herz an, Halleluja. Und Heiliger Geist, du hilfst mir dabei. Heiliger Geist, ich gebe mich dir hin als ein Lautsprecher, der die Liebesmusik rüberbringt, wo ein Wasser fließt durch eine saubere Leitung, nicht durch eine rostige Leitung. Ich entscheide mich, die Liebesbotschaft rüberzubringen zu den Menschen, die verloren sind, Papa, die es am nötigsten haben, die verloren sind, die keine Heimat mehr haben, die kein Zuhause mehr haben, Papa, die alkoholabhängig sind, drogenabhängig, Papa, die in einem Körper stecken, wo sie nicht wissen, bin ich Männlein oder Weiblein, was bin ich? Wo Verwirrung da ist, wo Verzweiflung da ist, wo Angst da ist. Papa, hilf mir, da zu überwinden. Und ich bin jemand, der sich entscheidet, die Anfechtung zu überwinden und die Versuchung zu überwinden. Und ich danke dir, dass der Christus in mir mich in die Lage versetzt, die Anfechtung zu besiegen und die Versuchung zu besiegen. Und danke, Papa, dass du mit mir bist. Ich bin die neue Schöpfung. Wir haben es gelesen, die neue Schöpfung, die gilt. Ich bin ein Bruder Jesu. Ich bin göttlich und das Göttliche in mir ist stärker als das Fleischliche. Papa, und wenn ich falle, stehe ich wieder auf. Ich bleibe nicht liegen und bleibe im Jammertal und bemitleide mich selber. Nein, ich stehe wieder auf. Ich gehe zurück in den Stand, den ich habe in Christus. Ich bin die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und danke, dass du mich gerecht gemacht hast. Und danke, dass ich ein Weltveränderer bin. Papa, ich danke dir, dass die Church at the River einen Unterschied macht in Heidelberg. Auch wenn wir jetzt noch eine kleine Truppe sind, aber das, was du hier tust, ist so gewaltig. Und ich danke dir für das, was du tust in ganz Deutschland. Papa, ich danke dir, dass eine Armee aufsteht in Deutschland ohne Waffen, sondern mit einer Waffe, die Liebe heißt. Papa, nicht mehr Hass und Ablehnung, sondern Liebe. Halleluja. Und ich sehe, dass du das überall tust auf der Welt. Überall kleine Gruppen, die diese Botschaft hören, die diesen Ruf hören, was der Geist und die Braut, sie rufen, komm. Halleluja. Halleluja. Und wer es hört, der komme herzu und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Vater, Geist und die Braut, sie rufen, komm. Halleluja. Nicht verschwindet, sondern kommt. Halleluja. Papa, danke, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern dass du uns veränderst. Mehr und mehr. Halleluja. Halleluja. Yes, Lord. Yes. Ich spüre euch ganz klar zu sagen, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich glaube, manche, die haben gerade schon wieder irgendwas in den Gedanken gehabt. Lass es nicht zu. Der Papa hat keine Verdammnis für dich. Auch wenn du in der Vergangenheit versagt hast oder Menschen nicht so behandelt hast. Egal. Heute ist der Tag des Heils. Von heute ab schaust du nach vorne. Halleluja. Und du lässt dich gebrauchen, um Menschen zu lieben, so wie sie sind. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wunderbar? Halleluja, Papa. Papa, ich bete, dass diese Gemeinde dein Herz berührt. Ich bete, dass das, was hier passiert, aus deinem Geist geboren ist. Nicht aus Fleisch, nicht irdisch, nicht dämonisch, nicht seelisch, sondern aus dem Geist Gottes geboren ist. Halleluja. Papa, ich danke dir für jeden Samen, den du hier gibst, weil der wird wachsen. Ich danke dir für jeden Samen, den du begießt. Und ich danke dir für überall da, wo wir schon ernten dürfen, weil du das alles drei gibst. Den Samen, das Begießen und das Wachsen. Dir alleine gebührt alle Ehre. Halleluja. Amen. Amen.